Auch von mir einen schönen guten Morgen an euch alle. Schön, dass ihr da seid und dass ihr euch heute freuen dürft, an der Taufe teilzuhaben. Ich freue mich sehr darauf, auch sehr auf eure Zeugnisse. Und eventuell wundern sich noch ein paar, dass ich jetzt hier oben stehe, weil ja im Hüttenbrief Christian Wegert stand. Auch da, sorry jetzt, dass ich es bin und nicht Christian euch die Predigt hält. Aber ich glaube, es ist von Gott so gewollt. Christian war ja in Erlangen, hat Andi schon gesagt, und er ist gestern Nacht erst wiedergekommen. Und deswegen hatten wir letzte Woche besprochen, dass ich die Predigt deswegen für ihn übernehmen darf. Aber ich freue mich drauf. Wir lassen uns anfangen, wir beginnen. Und ich möchte euch gerne erzählen, dass ich vor einiger Zeit, als ich Urlaub hatte, einen Roman gelesen habe. Einen Roman von Ken Follett mit dem Titel Das zweite Gedächtnis. Ken Follett erzählt darin die Geschichte eines Mannes, der an einem Morgen auf dem Herren-WC der Union Station in Washington D.C. aufwacht und er liegt da in Klamotten eines Obdachlosen und kann sich an nichts erinnern. Er weiß nicht, woher er kommt, er weiß nicht, welchen Platz er in dieser Welt hat, er hat keine Ahnung, wer er eigentlich ist. Als er den ersten Schock überwunden hat, fängt er an, seine Situation zu analysieren. Er schaut auf seine Hände, betrachtet sein Gesicht und stellt dann fest, dass er wahrscheinlich sein Leben lang nicht wirklich hart gearbeitet hat und so etwas wie einen Bürojob haben müsste. Nach und nach bemerkt er, dass er sehr gut in Nahkampftechniken ist und sehr viel von Raketenwissenschaften weiß. Und so versucht er Stück für Stück seine Vergangenheit zu rekonstruieren und doch bleibt vieles unklar, was bedrückend und belastend ist für ihn. Das alte Leben, das er so mühsam Stück für Stück zusammensetzt, zeigt, dass er ein Geheimdienstmitarbeiter war und jetzt ein hochrangiger Wissenschaftler ist. Er kann also aufgrund seiner Betrachtung seiner Vergangenheit feststellen, ein Teil meiner Identität ist, ich bin Wissenschaftler. Aber vieles bleibt, und das ist interessant an diesem Buch, immer noch bis zum Ende im Dunkeln. Vieles erklärt sich nicht, vieles weiß er nicht danach noch und es bleibt für ihn immer noch die entscheidende Frage im Raum stehen, wer bin ich eigentlich wirklich? Die Geschichte dieses Mannes ist näher an unserer Wirklichkeit dran, als wir vielleicht denken. Ich vermute mal, dass keiner von uns Geheimagent ist und nur wenige sind Wissenschaftler. Aber wir alle tragen gute Erinnerungen in uns, die uns prägen und geprägt haben. Und wir alle haben auch Wunden, die uns belasten und machen Fehler, die wir einfach nicht vergessen können. Auch uns stellt sich heute Morgen oder immer wieder die Frage, was davon bestimmt unsere Identität? Was von all dem macht mich zu der Person, die ich eigentlich wirklich bin? Und stell dir mal vor, du wärst dieser Mann, der morgens irgendwo an einem Bahnhof aufwacht, gekleidet in Klamotten, die man nicht kennt und vergessen hast, wer du eigentlich wirklich bist. Wo würdest du anfangen, um herauszufinden, wer du bist, was dein Wesen ist, was dich als Person ausmacht? Wir finden im Neuen Testament sehr viele Stellen, die uns helfen, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Zum Beispiel in unserem heutigen Predigttext im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Wenn ihr Kraft habt, steht gerne mal auf. Es ist nur ein Vers, aber wir wollen trotzdem aus Respekt vor Gottes Wort zusammenstehen, wenn wir diesen Vers lesen aus 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Nochmal, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ich möchte auch mal beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir uns heute Morgen hier treffen dürfen. Danke, Herr, für dein Wort, was wir betrachten dürfen. Danke, dass du eine große Hilfe gibst durch dich und dein Wort in dem, wer wir eigentlich wirklich sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir verstehen, was du damit meinst, dass wir die Größe sehen und die Herrlichkeit, die Schönheit, die da drin steckt, und dass du mir hilfst, Herr, in meiner Schwachheit das zu bringen, was du mir aufs Herz gelegt hast. Amen. Setzt euch gerne wieder. Wo würdest du suchen, wo würdest du versuchen herauszufinden, wer du wirklich bist? Ich glaube, dass es für uns alle normal wäre, dass wir anfangen würden zu schauen, wie ist meine Vergangenheit? Wie ist mein Name? Habe ich Eltern? Habe ich eine Ehefrau? Habe ich Kinder? Je nachdem, wie alt dieser Mensch ist, den du im Spiegel dann siehst. Das ist, glaube ich, das, was wir machen, weil unsere Identität normalerweise auch davon abhängt, zu einem Teil zumindest, wie und wo wir aufgewachsen sind. Und das ist auch das, was Paulus hier in seinem Text erwähnt. Paulus sagt hier im Text, das Alte, was vergangen ist. Das ist das, wo wir gucken können, wer wir eigentlich sind, wo wir nachschauen, intuitiv, was uns ausmacht. Aber auch wenn es das normal erscheint, das so zu tun, bekommen wir dadurch ein Problem. Wir bekommen dadurch ein Problem auf der Suche nach unserer Identität. Und warum das so ist, das wollen wir uns in unserem ersten Punkt anschauen, die Suche nach Identität in der gefallenen Welt. Wir Menschen haben ein Problem. Wir Menschen haben ein Problem. Nicht nur die Suche, sondern auch wir haben ein Problem. Es gibt einen Virus, der uns alle infiziert hat. Und dieses Virus heißt Sünde. Es kam in die Welt durch den einen Menschen, Adam. Christian hat vor 2 Wochen intensiv darüber gepredigt. Wenn ihr wollt, dann hört es euch gerne nochmal an. Eine sehr gute Predigt über in Adam und in Christus. Und jeder von uns, ob wir wollen oder nicht, der trägt dieses Virus in sich. Jeder von uns trägt Sünde in sich. Die Sünde hat dafür gesorgt, dass wir Menschen die Verbindung, die Beziehung zu Gott verloren haben. Und das weitere Problem darin ist, dass die allermeisten Menschen nicht mal merken, dass das so ist. Sie leben in der Illusion, dass alles in Ordnung wäre, obwohl man an ihrem Leben von außen sogar sieht, dass sie von den Folgen dieser Sünde betroffen sind. Und das führt dazu, dass wir Menschen an vielen Orten nach Identität suchen, an denen wir eigentlich gar nicht danach suchen sollten. Und an denen wir auch tatsächlich niemals die Identität finden, die uns langfristig Zufriedenheit und Ruhe schenkt. Die meisten von uns machen das aber ganz intuitiv, ganz selbstverständlich, ohne groß darüber nachzudenken, und häufig bemerken wir es auch gar nicht. Und wenn du keine Beziehung zu Christus hast, dann suchst und findest du deine Identität automatisch auch auf dieser Ebene, auf der horizontalen Ebene. Wer Jesus Christus nicht kennt, der sucht seine Identität automatisch auf der horizontalen Ebene. In dem Brief an die Epheser beschreibt Paulus die Suche auf dieser Ebene so, Epheser 2, 1 bis 3. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, in dem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Aber auch wir, die wir Jesus als unseren Retter angenommen haben, ihn kennen, scheinen häufig das Evangelium zu vergessen. Wir tappen in dieselbe Falle und versuchen, unsere Identität auf der falschen Ebene zu finden. Auf dieser Ebene wird unsere Identität von der Welt um uns herum geprägt. Sie entsteht im Austausch und in dem Vergleichen mit den anderen Menschen. Es geht darum, zu welcher Gruppe gehören wir, welche Rollen wir einnehmen und wie unsere sozialen Beziehungen miteinander aussehen. Wir fragen uns, wer bin ich im Verhältnis zu meinen Freunden, meiner Familie, meiner Kultur und meinem Beruf? Wer bin ich? Horizontale Identitätssuche bedeutet also, dass wir uns darüber definieren, welche Gemeinschaften und Beziehungen uns formen. Diese Identität verändert sich im Laufe unseres Lebens immer wieder, wenn wir neue Erfahrungen machen, neue Menschen treffen oder uns aber auch in neuen Umständen befinden. Das heißt für uns, wer wir als Menschen sind, was unsere Persönlichkeit ausmacht, wird von der sündhaften, gefallenen Welt um uns herum bestimmt. Und das zeigt sich in ganz vielen Lebensbereichen von uns. Bist du bei deinen Freunden dafür bekannt, dass du immer gut drauf bist? Bist du die Person, die immer überall eingeladen wird, weil es einfach Spaß macht, mit dir Zeit zu verbringen? Bist du der oder die, die ein Garant ist für eine richtig gute Party? Dann bist du der, die coole und lustige. Ein besonders gutes Beispiel, um das zu sehen, ist Social Media. Viele Menschen definieren sich darüber, wie sie online wahrgenommen werden. Und dann geteilt wird dann nur das, was das eigene Bild aufwertet und viele positive Reaktionen verspricht. Der eigene Wert, die eigene Identität wird von den Likes, von den Followern und von den Kommentaren bestimmt. Oder wir Älteren, wir finden unsere Identität in unserer Rolle als Vater und Mutter. Es ist dann nicht mehr nur eine Rolle, die wir versuchen, denn die haben wir. Wir haben die Rolle als Väter und Mütter, aber es wird dann nicht mehr nur eine Rolle, die wir versuchen, möglichst gut auszufüllen, die möglichst gut sein soll für das Kind, sondern es wird zu meiner Identität. Ich bin dann Vater und ich bin dann Mutter. Und genauso funktioniert es auch mit Gesundheit und Fitness. Meine Pastorenbrüder wissen das von mir. Ich muss zugeben, mir ist es ziemlich wichtig, stark und einigermaßen gesund zu sein. Gesund ist nicht ganz so wertvoll, aber stark möchte ich sein. Dahinter steckt meine sündhafte Neigung, dass ich selbstbestimmt und unabhängig sein möchte. Wenn ich dem nachgebe, dann lasse ich zu, dass ein Teil meiner Identität ist, dass ich der Starke und Unabhängige bin. Das funktioniert mit allen anderen Bereichen auch im Beruf. Wir können einen Beruf einfach nur ausüben oder wir können den Beruf auch zu unserer Identität werden lassen. Ich bin dann Ingenieur, ich bin dann Feuerwehrmann, ich bin dann Zimmermann. Es macht mich als Person aus. Diese Suche nach der Identität auf der horizontalen Ebene birgt eine Riesengefahr. Unsere eigene Identität, wer wir sind, was uns als Person ausmacht, hängt dann damit nämlich von den äußeren Faktoren einer Welt ab, ich habe schon gesagt, die von der Sünde verdorben ist. Was mich bestimmt, wer ich bin, wird von äußeren Menschen, Faktoren bestimmt, die in einer sündhaften Welt verloren worden sind. Mein Wert, ich hänge von anderen Menschen, von den Meinungen von anderen Menschen ab. Unsere Identität richtet sich dann danach, wie andere uns sehen, ob wir in ihren Augen erfolgreich wirken und Leistungen bringen oder aber auch nicht. Und das macht unsere Identität instabil. Wenn sich Umstände ändern, bricht die Basis unseres Seins weg. Sie hat keinen festen Halt. Bleiben die Likes und die Posts für deine Posts und Reels aus oder häufen sich die negativen Kommentare, gerät deine Identität, die du dir online aufgebaut hast, ins Wanken. Wer bist du noch, wenn niemand dich mehr mag, wenn keiner dich angucken möchte, wenn alle anfangen, dich zu haten? Wer bist du dann? Wenn ich krank und schwach werde, hier Björn, dann kommt der Frust auf, weil mein Selbstbild, das, was mich eigentlich ausmacht, nicht mehr passt. Was ist, wenn du deinen Job verlierst, der dich doch definiert und du keine neue Arbeitsstelle findest, dich niemand mehr haben möchte? Was bleibt dann noch von dir übrig? Oder für uns Eltern nochmal, wenn unsere Kinder sich so verhalten, dass andere Leute sagen, boah, hast du schlecht erzogene Kinder, was ist denn da schiefgegangen? Was macht das dann mit dir als Elternteil, wenn du sagst, ich bin Mutter, ich bin Vater? Aber das noch viel größere Problem dahinter ist, dass wir unseren Schöpfer gegen die Geschöpfe tauschen. Gott hat uns als seine Ebenbilder geschaffen. Er hat unser Wesen geformt und damit auch unsere Identität festgelegt. Wer wir eigentlich sind, ist von ihm bestimmt worden. Und dennoch suchen wir unseren Wert nicht bei ihm, sondern machen uns von anderen Menschen abhängig. In dem bereits erwähnten Roman wird später klar, wodurch diese Hauptperson, er heißt Luke, sein Gedächtnis verlor. Seine Identität wurde durch eine Behandlung mit Elektroschocks und Medikamenten gelöscht. Die alte Quelle seines Wesens wurde durch einen radikalen Eingriff entfernt. Und obwohl das gegen seinen Willen geschah, wird gegen Ende des Romans deutlich, das fand ich sehr interessant, diesen Wechsel, dass er dadurch die Gelegenheit bekam, auf der persönlichen Ebene noch einmal neu anzufangen. Denn so glorreich war sein altes Ich eigentlich gar nicht. Das ist genau, was jeder Mensch braucht. Ein Ausweg aus der Gefahr, die entsteht, wenn wir unsere Identität nur in weltlichen Dingen suchen. Wir brauchen einen Reset, einen echten Neustart, damit wir so leben können, wie Gott es sich für uns seine Geschöpfe gedacht hat. Aber dieser Neustart, der passieren muss, der bedeutet mehr als einfach nur ein Zurücksetzen oder ein Löschen des Alten. Er schafft etwas ganz, ganz Neues in uns. Und genau das beschreibt Paulus in unserem Vers, Punkt 2, eine neue Identität durch Einssein mit Christus. Paulus formuliert diesen radikalen Eingriff in seinem Brief so: Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung entsteht also dadurch, dass man in Christus ist. Um diesen radikalen Wechsel zu verstehen, müssen wir noch einmal kurz darauf zurückkommen, dass der Mensch ein Problem hat. Ich habe es gesagt, der Mensch trägt von Natur aus die Last der Sünde in sich. Das ist die Folge des Ungehorsams von Adam Gott gegenüber. Unser Leben, das Paulus in dem Text als das Alte, das vergangen ist, bezeichnet, wird seitdem durch Schuld, Egoismus und Vergänglichkeit geprägt. Vielleicht denkst du jetzt so: Und? Mir geht's doch gut. Ich merke davon nichts. Super Stellung, super Familie, super Einkommen, alles top. Das mag sein, dass es dir gut geht, aber es ändert nichts daran, dass das trotzdem eine Wahrheit bleibt. Wenn du keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hast, ihn nicht als deinen Retter angenommen hast und ihm nicht nachfolgst, dann wirst du nach deinem Tod vor Gott stehen und für deine Schuld, für deine Sünden ganz allein verantwortlich sein. Und darum lautet die Einladung an dich heute Morgen: Kehr um. Kehr um. Tu Buße. Ignoriere nicht, was du hörst. Denk nicht, ist doch alles fein, so wie ich lebe. Nein, es ist gar nichts fein. Solange du Jesus Christus nicht als Retter hast, ist überhaupt nichts gut. Weil du verloren bist. Weil du auf der Welt von den Menschen nach Identität suchst, die sie dir einfach nicht geben können, ohne dich einfach kaputt und zerstört zurückzulassen irgendwann. Wenn du mit Jesus einen Neuanfang machst, dann bekommst du ein neues Herz. Und dann gilt für dich auch das, was Paulus hier schreibt: Dann bist du in Christus. Und ich bin so gespannt. Ich freue mich so darauf auf euch nachher, wenn ihr uns eure Zeugnisse sagen werdet. Weil das 8 Geschichten sind, wo genau das passiert ist. 8 Geschichten, 8 Zeugnisse, wo Menschen davon erzählen und berichten, wie Gott sie aus der Welt geholt hat und sie in Christus mit ihm selbst vereint hat. Es wird richtig gut. Ihr schafft das. Dieses In-Christus-Sein, dieses Einssein mit ihm, ist weit, weit mehr als eine äußerliche Anpassung. Es ist eine komplette innere Neuschöpfung. Anders als bei Luke in dem Roman wird bei uns nicht einfach etwas gelöscht und durch neue Erinnerungen gesetzt. Unsere alte Identität, die geprägt war von Herkunft, Fehlern, dem Scheitern am Gesetz und dem eigenen Versuch, uns vor Gott irgendwie recht zu machen, wird vollständig abgelöst. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Gottes Geist wird uns auf wunderbare Weise ins Herz gelegt und verbindet sich mit unserer Seele. Jesus beschreibt diese Verbindung in Johannes 15. Er vergleicht sie mit dem Weinstock und den Reben. Der Weinstock und die Reben, also die Pflanze und ihre Weintrauben, für die nicht wissen, was Reben sind, das sind Weintrauben, sind zwar verschiedene Teile und doch untrennbar miteinander verbunden. Die Reben leben von dem Weinstock. ihre Größe, ihr Aussehen, ihr Geschmack, wie herrlich sie sind, wie gut der Wein wird, der danach daraus entsteht. All das hängt davon ab, wie sie von dem Weinstock versorgt worden sind, was sie von dem Weinstock bekommen haben. Genauso sind auch wir so eng mit Jesus Christus verbunden, dass unser ganzes Wesen von ihm geprägt und verändert wird. Und kleiner Einschub, vielleicht denkst du gerade, ja schön, aber das klingt so toll, alles wird verändert, alles ist neu, das spüre ich aber nicht immer, ja, es ist richtig. Obwohl alles verändert wird, haben wir immer noch unsere alte sündhafte Natur und die streitet dagegen. Es ändert aber nichts daran, dass es so ist. Jesus hat unser Herz ausgetauscht, er hat uns komplett verändert, es ist trotzdem alles neu. Der bekannte Theologe Johannes Calvin hat die Bedeutung des In-Christus-Sein einmal so beschrieben. Solange Christus außerhalb von uns bleibt und wir von ihm getrennt sind, ist alles, was er zum Heil der Menschheit gelitten und getan hat, für uns ohne Nutzen und ohne Belang. Soll er uns also zuteil werden lassen, was er vom Vater empfangen hat, so muss er unser Eigentum werden und uns in uns Wohnung nehmen. Deshalb heißt es in der Heiligen Schrift von uns, dass wir in Christus eingefügt werden und ihn anziehen. Denn ich wiederhole, dass alles, was er besitzt, uns so lange nichts angeht, als wir nicht mit ihm in eins zusammenwachsen. Diese Einung mit uns vollzieht Christus einzig und allein durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der inwendige Lehrer, durch dessen Wirkung die Verheißung des Heils in unser Gemüt eindringt. Sonst würde sie allein die Luft oder das Ohr treffen. In Christus ist die fundamentale Wahrheit, die fundamentale Lehre, die wir für unseren Glauben brauchen. Die Einheit mit Christus ist die entscheidende Sache, die in unserem Leben zu einer Veränderung führt. Zu einer radikalen Veränderung. Zu einer großen Veränderung. Diese Veränderung bleibt nicht nur oberflächlich, sie verändert nicht nur ein bisschen unser Verhalten, sondern sie geht viel, viel tiefer. Sie betrifft das Fundament unseres Lebens, unsere Identität. Punkt 3. Durch die neue Schöpfung finden wir unsere wahre Identität. Paulus fasst es am Ende seines Verses so zusammen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das eine ist, in Christus bekommen wir eine völlig neue Stellung. Wir sind gerechtfertigt vor Gott, mit ihm versöhnt und Teil seines Reiches. Und dann, die durch die Sünde zerstörte Verbindung wird wiederhergestellt. Diese Verbindung, die uns vorher fehlte, wird von Jesus Christus oder durch Jesus Christus neu wiederhergestellt. Und die Folge davon ist, in Christus wird unsere Identität nicht mehr von der horizontalen Ebene bestimmt, weil wir vorher keine andere Möglichkeit einer Verbindung, eines Vergleichs hatten, sondern in Christus wird unsere Identität auf der vertikalen Ebene bestimmt, also zwischen uns und Gott. Durch das, was Gott über uns denkt und wer wir in ihm sind. Und das, ihr Lieben, verändert wirklich alles. Es verändert unsere Prioritäten, es verändert unsere Lebensziele, es verändert die Entscheidung, die wir treffen. Es verändert, wie wir über unsere Arbeit denken und wie wir unsere Beziehung gestalten. Es verändert auch unseren Umgang mit Besitz. All das steht nicht mehr länger unter der Herrschaft des alten Ichs. Und das macht uns vollkommen unabhängig von der horizontalen Ebene. Unabhängig von Werten, Moral, Ansprüchen oder der Meinung der Menschen um uns herum. Warum? Weil wir vor Gott in dieser Ebene alle vollkommen gleich sind. In seinem Kommentar zum Korintherbrief schreibt Mark A. Seyfried, Paulus schließt sich selbst in seine universale Bedingung mit ein. Wenn jemand in Christus ist, das ist die Bedingung. Die neue Schöpfung schließt den Apostel mit ein. Damit wirft er jede Unterscheidung zwischen sich und jedem anderen Christen und in der Tat jedem anderen Menschen verwirft er dadurch. In Vers 17 wendet Paulus die Aussage von Vers 16 auf sich selbst an. Niemand soll nach dem beurteilt werden, was er äußerlich zu sein scheint. Nicht einmal der Apostel Paulus selbst. Vers 17 dient als Angelpunkt, an dem sich Paulus von der Beschreibung seiner selbst zu seiner apostolischen Sendung wendet. Sein apostolisches Wirken entspringt dem Verständnis, dass der Boden am Fuß des Kreuzes völlig eben ist. Versteht ihr, was da gerade gesagt worden ist, was ihr auch in dem Text nachlesen könnt, wenn ihr es nachher machen möchtet? Paulus. Paulus. Der große Paulus, der Ich Bin, der größte Theologe des Neuen Testaments. Der Ich Bin, der größte Eiferer für Jesus Christus. Der Ich Bin, der größte Missionar der Geschichte der alten Welt. Der Ich Bin, der größte Gelehrte, der die ganze Bibel auswendig kannte damals. Dieser Ich Bin sagt von sich selbst, ich bin genau gleich zu jedem anderen Christen, nein, sogar zu jedem anderen Menschen selbst. Für Gott spielt es keine Rolle, wie wir in dem Vergleich mit anderen Leuten wegkommen. Für Gott spielt es keine Rolle, wie wir uns im Vergleich mit anderen Menschen definieren. Horizontale Unterscheidungen, Status oder weltliche Identifikationen haben vor ihm, in der Stellung zu ihm, keine Bedeutung. Vor dem Kreuz ragt niemand durch irdische Position oder Leistung heraus. Und das gibt uns Ruhe. Ruhe in unseren Herzen. In einem Vortrag von Paul David Tripp, einem hervorragenden Theologen, von dem wir auch viele Bücher im Mediencenter haben, sagt er, du findest das Leben nicht in dem abstrakten Konzept der Erlösung, sondern in einem Gott, der sich bereitwillig opferte, um dich zu retten. Erst Ruhe. Ruhe von allen Lasten der Selbsterlösung. Ruhe von all den Lasten der Erwartung anderer. Ruhe von all diesen Errungenschaften und dem Ich muss, ich muss, ich muss. Was wird passieren, wenn ich all das nicht schaffe? Ich habe Ruhe. Ich habe Zuflucht. Der Herr ist meine Zuflucht. Er gibt Identität. Großartige, unveränderliche, ewige Dinge sind mir widerfahren, weil die Gnade mich mit dem verbunden hat, der die Erlösung ist. Die Gnade hat mich mit dem verbunden, der das Licht ist. Die Gnade hat mich mit dem verbunden, in dessen Festung ich bin. Die Gnade hat mich verändert. Ich brauche es nicht, dass du mich magst. Ich muss nicht all diese Erfolge und Errungenschaften einheimsen. Paul David Tripp. Was bedeutet das nun für unsere Identität? Auf der Suche bedeutet für uns auf der einen Seite, vertikal betrachtet, bin ich ein Mensch von vielen. Von Gottes Seite aus bin ich ein Mensch von vielen mit gleichem Wert und gleicher Würde. Vor Gott ist niemand von uns wichtiger oder mehr wert. Weder aufgrund von Leistung noch aufgrund von sozialem Status, weder aufgrund von geistigen Fähigkeiten oder der Stellung in der Gemeinde noch wegen äußerlicher Umstände. Älteste in der Gemeinde, Gemeindemitglieder, vor Gott spielt es keine Rolle. Wir sind alle auf der gleichen Ebene. Du bist sehr intelligent und weißt viel und arbeitest an wichtigen Dingen. Du schreibst in der Schule super Noten und du gehörst zu den Besten deiner Ausbildung. Vor Gott, vor dem Kreuz, stehst du auf ebenem Boden. Du bist bei anderen sehr beliebt, du bist ein hübscher und kreativer Mensch, witzig und beliebt in den sozialen Medien. Vor dem Kreuz stehst du auf ebenem Boden. Du bist ein wertvoller Mitarbeiter, angesehen, fachkundig, erfolgreich, vielleicht sogar Firmeninhaber mit einem großen Umsatz im Jahr. Du bist stark, unabhängig oder ein großartiger Sportler. Vor Gott, vor dem Kreuz, stehst du auf ebenem Boden. Verstehen wir? Die Suche nach der Identität auf der vertikalen Ebene befreit uns von unserem eigenen Ich. Es bewahrt uns davor, stolz zu werden oder uns über andere zu erheben, weil das Kreuz Christi, sein Tod, seine Erlösung für uns genauso notwendig war wie für jeden anderen auch. Vor Gott kann keiner von uns irgendetwas bringen, was Gott dazu gebracht hätte, uns irgendwie besser oder schlechter anzunehmen als den anderen. Vor Gott brauchten wir alle die Erlösung, wir brauchten alle den Tod Jesu Christi. Und dazu kommt ja auch noch, Wir sind stolz auf das, was wir können. Wir glauben, dass das, was wir haben, uns selbst verdient haben. Ja, du hast dafür gearbeitet, du hast dafür gelernt. Aber letztendlich ist das alles ein Geschenk Gottes. Alles, was du hast, alles, was du bist, deine Intelligenz, deine Herkunft, all das ist ein Geschenk Gottes und das hast du dir nicht selbst verdient. Auf der anderen Seite bedeutet das für uns, ich bin nicht mein Misserfolg und mein Versagen. Meine Person macht nicht aus, was ich alles falsch gemacht habe und alles schon wieder nicht kann. Wenn wir sündigen, Fehler machen oder auch mal versagen, ist das schlimm. Und ich weiß, ja, wir leiden unter den Konsequenzen. Die Konsequenzen unserer Sünde sind schrecklich. Und manchmal wird es nie wieder richtig gut und es tut dauerhaft weh. Aber es ändert nichts an meiner Identität. Ich finde Ruhe und Frieden, weil ich ein Begnadigter bin. Ich bin Erretteter. Ich bin Begnadigter. Ich bin nicht Versager. Ich bin nicht mehr Sünder. Vor Gott habe ich eine andere, eine neue Identität. Wenn Menschen mich ablehnen, wenn ich nicht so beliebt bin oder mich ungeliebt fühle, dann ist das schmerzhaft und verletzend. Das tut weh. Aber es ändert nichts an meiner Identität. Ich finde dann Ruhe und Frieden in Christus, weil ich der geliebte und angenommene Sohn Gottes bin. Das ist meine Identität. Vertikal betrachtet ist deine Identität. Du bist Auserwählter. Epheser 1, Vers 4 und 1. Petrus 2, Vers 9. Du bist Geliebter und Angenommener. Epheser 1, Vers 6. Du bist Erlöster. Epheser 1, Vers 7. Du bist ein Gerechtgesprochener. 2. Korinther 5, Vers 21. Du bist ein Begnadigter und Erretteter. Epheser 2, 8 bis 9. Und du bist ein Kind Gottes. Römer 8, 14 bis 17 und Galater 4 bis 7. Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Amen.